Gnade sei mit euch und Friede von Gott, dem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Wichtige Gesichtspunkte der Heilsgewissheit, das ist das Thema heute. Und wer eine Bibel dabei hat, kann mal aufschlagen. Römerbrief Kapitel 8, die Verse 9 bis 27. Römerbrief Kapitel 8. Verse 9 bis 27. Ich lese das jetzt nicht alles am Stück, sondern nacheinander zu den Predigtpunkten vor. Heilsgewissheit. Der erste Punkt dazu. Du kannst berechtigterweise Heilsgewissheit haben, wenn dein Leben unter der Herrschaft des Heiligen Geistes steht. Römer 8. Ich lese erst einmal die Verse 9 bis 13. Ich lese nach der revidierten Elberfelder. Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wenn aber jemand Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Ist aber Christus in euch, so ist der Leib zwar tot, der Sünde wegen, der Geist aber Leben der Gerechtigkeit wegen. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus Jesus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, wegen seines in euch wohnenden Geistes. So sind wir nun, Brüder, nicht dem Fleisch Schuldner, um nach dem Fleisch zu leben, denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Handlungen des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Erstmal bis dahin. Gott selbst wohnt durch seinen Geist in uns, das ist die Aussage in Vers 9. Und Paulus meint damit vor allen Dingen, dass Gott, der Heilige Geist, die Herrschaft über diejenigen innehat, die an Jesus Christus glauben. Und das passt auch mit dem zusammen, was Christus selber im Evangelium, über das Evangelium sagt. Das Evangelium ist die gute Nachricht von der Herrschaft Gottes, mit der Gott einen Menschen ergreift, der sein Leben Jesus anvertraut. Diese Herrschaft ist notwendig, damit wir dem Machtbereich, wie Paulus ihn nennt, des Fleisches entzogen sind. Es ist das Kennzeichen aller Christen, dass der Geist Gottes in ihnen wohnt. Es mag jemand behaupten, er sei Christ. Wenn er den Heiligen Geist nicht hat, ist er kein Christ. Er hat Jesus Christus nicht als persönlichen Herrn und Retter angenommen, aber umgekehrt gilt, wenn ein Mensch Jesus Christus als den gekreuzigten und auferstandenen Herrn und Erlöser annimmt, dann nimmt der Heilige Geist wirksam Wohnung in ihm und bestimmt fortan sein Leben. Der Machtbereich des Geistes, das ist der Machtbereich von Christus. Es ist eine neue Schöpfung. Und Paulus benutzt vor allem im Römerbrief räumliche Kategorien, um unsere Beziehung zu Jesus Christus und dem Heiligen Geist darzustellen. Vorher schon im Römerbrief Kapitel 8. Wir sind in Christus und im Heiligen Geist, Vers 9. Christus ist in uns, Vers 10. Der Heilige Geist ist in uns, Verse 9 und 11. Und wichtig ist dabei, dass man vor Augen hat, von welcher Seite die Herrschaft ausgeht. Nicht wir haben Christus oder den Heiligen Geist im Griff, sondern sie haben Zugriff auf uns und befreien uns von der Macht des Fleisches. Ja, was ist Fleisch? Vieldeutig, dieses Wort. Paulus meint mit Fleisch alles, was nicht unter der Herrschaft vom Heiligen Geist steht. So erklärt man es am besten. Fleisch ist sowas wie verkörperte Sünde in uns. Also alles, was in uns lebt und sich regt und der Herrschaft Gottes widerstrebt, das ist Fleisch. Dieser Herrschaft des Fleisches entgehen wir nicht, indem wir uns äußeren Vorschriften unterwerfen, sondern allein dadurch, dass Gott, der Heilige Geist, uns in Besitz nimmt, uns zum Glauben an Jesus befreit und dann mit einem neuen Leben beschenkt. So leben wir nicht mehr länger im Fleisch. Christus selbst lebt durch seinen Geist in uns und wir erfahren seine Herrschaft in unserem alten Leib. Dieser ist selbst noch der Vergänglichkeit und dem zeitlichen Tod unterworfen. Wir sind immer noch Mächten der alten Schöpfung ausgesetzt, der Sünde, dem Tod, der Vergänglichkeit, aber wir sind nicht mehr ihrer Herrschaft unterworfen. Paulus macht in Vers 10 die bemerkenswerte Aussage: Der Geist ist Leben der Gerechtigkeit wegen. Das ist jetzt hier eine sehr wörtliche Übersetzung, Vers 10. Und Paulus spricht hier, wenn er vom Geist spricht, vom Geist Gottes. Und die Aussage ist demnach folgende: Wenn wir gestorben sind, wird der Geist Gottes uns das wahre Leben schenken bzw. erhalten. Und die Grundlage dafür ist die Gerechtigkeit, die Christus uns erworben hat und die Gott denen zurechnet, die an Jesus Christus glauben. In Vers 11 macht Paulus die bemerkenswerte Aussage, dass der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in uns wohnt. Und dies ist ein wichtiger Hinweis darauf, im Blick auf unseren zeitlichen Tod brauchen wir nicht zu verzweifeln, weil Gott durch seinen Geist uns auch dann nicht verlässt, wenn es für uns soweit ist. Es gibt natürlich verschiedene Sichtweisen, auch unter Christen. Was ist eigentlich mit dem zeitlichen Tod? Ist danach sowas wie ein, ist erstmal dann Schluss? Wir sind nicht mal bei Bewusstsein. Also ich gebe zu, ich halte es für plausibel, dass es nach dem Tod weitergeht. Dadurch, dass Gott uns bei sich erhält. Wir hatten das vorhin in der Schriftlesung. Der Heilige Geist wird uns einmal gegeben, wenn wir an Jesus glauben, und er bleibt bei uns für immer. Auch wenn wir noch durch dieses Nadelöhr hindurch müssen, den zeitlichen Tod. So, das ist die Aussicht, die wir haben. Und daraus zieht Paulus in Vers 12 eine wichtige Schlussfolgerung. Wir sind nicht dem Fleisch Schuldner, so zu leben, wie es dem Fleisch entspricht. Weil Gott durch seinen Geist so mächtig in uns wirkt, stehen wir in der Verantwortung, uns nicht länger unseren sündigen Leidenschaften hinzugeben. Das Fleisch erscheint hier wieder wie eine Art Machthaber, der Gehorsam fordert. Wir sind diesem Machthaber nichts mehr schuldig. In der Schlussfolgerung von Paulus steckt auch eine Aufforderung an uns mit drin. Und daran knüpft Paulus in Vers 13 eine Warnung und eine Zusage. Zuerst die Warnung: Wenn ihr entsprechend des Fleisches euer Leben führt, werdet ihr sterben. Mit dem Tod bezieht Paulus sich hier auf die ewige Verdammnis. Wer sein Leben nach dem Fleisch ausrichtet, geht am Ende, auch wenn er sich zu Jesus als Herrn bekennt, doch verloren. Dann kommt aber die Zusage: Wenn ihr durch den Geist die Taten eures Leibes tötet, werdet ihr leben. Christen sind notwendig davon geprägt, dass sie in der Kraft des Heiligen Geistes Gesinnungen und Taten, die dem Machtbereich des Fleisches angehören, ablegen. Sie sind nicht vollkommen in diesem Leben, aber doch bewirkt der Heilige Geist in ihnen Frucht. Was sind das für Früchte? Paulus nennt davon einige im Galaterbrief Kapitel 5. Liebe ist wohl die Hauptfrucht, und zwar die Liebe vor allem zu den Glaubensgeschwistern. Was gehört noch zur Frucht? Eine große Freude über Gott und seine Gnade. Dazu gehört Friede und Harmonie im Umgang miteinander, Güte, Sanftmut, Enthaltsamkeit. An dieser Stelle in Römer 8, Vers 13 lässt Paulus es offen, ob es einem Christen passieren kann, wieder dem Fleisch zu verfallen und damit ewig verloren zu gehen. Also an dieser Stelle lässt Paulus es offen. Es gibt unter Christen im Wesentlichen drei verschiedene Erklärungen für solche Warnungen, weil sie scheinen ja der Heilsgewissheit entgegenzustehen. Vielleicht die erste Deutung solcher Warnungen. Es gibt die verbreitete Erklärung dafür, wonach Gott Christen niemals mit der ewigen Verdammnis droht. Etwaige Warnungen beziehen sich lediglich auf den Verlust eines bestimmten Lohnes, aber nie auf auf den Verlust ewigen Lebens. Ne, da geht es darum, ob man im Lohngericht einen Zacken in der Krone weniger hat oder nicht. Das ist ein Versuch, solche Warnungen zu erklären. Nach der zweiten Sichtweise warnt Gott Christen vor der ewigen Verdammnis und man folgert daraus, dass aus dieser Warnung, dass Christen verloren gehen können und dass dann auch einige von ihnen am Ende tatsächlich verloren sind. Und dann gibt es noch eine dritte, die halte ich für die naheliegendste. Nach dieser Sichtweise gibt es Warnungen, die Gott an Christen richtet und wo auch mit der Hölle gedroht wird. Aber daraus sollen wir nicht ableiten, dass Menschen, die Gott einmal durch seinen Geist wiedergeboren hat, verloren gehen könnten. Aber solche Warnungen sind da und sie dienen dazu, dass wir im Glauben ausharren. Also ihr merkt schon, dieses Thema Heilsgewissheit es ist ein wichtiges Thema. Also es ist so ein Leitthema im wichtigsten Abschnitt des Römerbriefes in den Kapiteln 5 bis 8. Und ich sage mal so, wer Gemeindeleiter ist oder wer auch in der Seelsorge arbeitet, der weiß, es gibt zwei große Herausforderungen im Blick auf Heilsgewissheit. Es gibt Christen, die sind gerettet, fühlen es aber nicht. Die haben Angst, auch vor dem Ende verloren zu gehen. Und denen muss man begründete Hinweise geben. Hier, es steht da, Gott hat dich einmal wirksam zum Glauben berufen, er wird dich halten. Es gibt aber zweitens auch Menschen, die halten sich für Christen und gehen ziemlich bedenkenlos durchs Leben. Also, wenn man die fragt, ob sie an Jesus glauben, dann würden sie sagen, ja, natürlich glaube ich an Jesus. Wenn man dann sich aber ihr Leben anguckt, dann kommen einem Zweifel. Und es ist manchmal nicht so einfach, wenn man Menschen in der Gemeinde begegnet. Wende ich jetzt vor allem die erste Strategie an oder die zweite? Denn manchmal ist man sich unsicher. Ist es jetzt wirklich ein Christ, den ich da vor mir habe? Oder ist die Tatsache, dass er jetzt gar nicht so auf Gottes Wort hört und auf die Mahnungen, ist das möglicherweise ein Indiz dafür, dass er gar kein Christ je gewesen ist? Da braucht man Weisheit. Und man darf die Warnungen nie weglassen. Es besteht eine große Gefahr, also gerade beim Thema Heilsgewissheit, das schön sanft einzupacken und Warnungen komplett außen vor zu lassen. Sie sind aber mit drinne im Paket. Gott selber hat sie dafür bestimmt, angewendet zu werden. Und er selber sorgt dafür, dass diejenigen, die wirklich im Glauben stehen, sich auch davon beeindrucken lassen. So, das war der erste Punkt. Du kannst berechtigterweise Heilsgewissheit haben, wenn dein Leben unter der Herrschaft des Heiligen Geistes steht. Ich habe das positiv formuliert. Wenn dein Leben offensichtlich nicht unter der Herrschaft des Heiligen Geistes steht, musst du dir Anfragen gefallen lassen, ob du wirklich je wiedergeboren worden bist. Der zweite Punkt. Wenn der Heilige Geist in dir wohnt, macht er dich gewiss, dass Gott dein Vater ist. Ich lese mal weiter, Römer 8, die Verse 14 bis 17. Denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, in dem wir rufen, Abba, Vater. Der Geist selbst zeugt mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn aber Kinder, so auch Erben, Erben Gottes und Miterben Christi, wenn wir wirklich mitleiden, damit wir auch mitverherrlicht werden. Paulus erläutert die Aussage aus Vers 13, wonach wir ewiges Leben haben, wenn wir durch den Geist die Taten des Fleisches töten. Nach Vers 14 sind diejenigen Söhne und Töchter Gottes, die in ihrem Leben vom Wirken des Heiligen Geistes bestimmt werden. Der Geist bewirkt zwar keinen perfekten Gehorsam in diesem Leben, aber dennoch lässt er Christen als Familienangehörige Gottes erkennbar werden. Als Kinder leben sie nach dem Vorbild ihres Vaters. Als das Hauptkennzeichen oder als ein wesentliches Kennzeichen der Sohnschaft nennt Paulus hier den vertrauensvollen Ausruf im Gebet, Abba, Vater. Vielleicht hier eine kurze Erklärung zu diesem Ausdruck, den Paulus gebraucht. Sohnschaft, der geht zurück auf das römische Erbrecht erst einmal. Da geht es um Adoption. Und das passt auch auf uns gesehen sehr gut, weil wir sind von Natur aus nicht Söhne und Töchter Gottes. Es gibt eine Person nur, die von Natur aus Sohn Gottes ist. Das ist Jesus, der menschgewordene Sohn Gottes. Der gehört von Natur aus, wenn man so will, zur Familie Gottes. Wir nicht. Wir müssen adoptiert werden. Und wie werden wir zu adoptierten Söhnen und Töchtern? Indem wir unser Leben dem Sohn Gottes anvertrauen. Wie vertrauensvoll unsere Beziehung zu Gott als unserem Vater ist, verdeutlicht Paulus, Vers 15, wir beten zu Gott als unserem Abba. Ein aramäisches Wort, das fast nur im Neuen Testament von Jesus gebraucht wird. Er selber hat offensichtlich, wenn er zu Gott gebetet hat, diese Anrede gewählt. Abba, Vater. Wir beten wie Christus zu Gott als unserem Vater. Durch Christus ist Gott unser lieber Vater. Und dieses Wort Abba kann man am besten umschreiben in seiner Bedeutung. Es kommt hier Vertrautheit und Respekt zum Ausdruck. Manche würden das gerne mit Papi übersetzen. Das trifft es nicht ganz. Lieber Vater ist eine gute Übersetzung. Also Nähe und große Ehrfurcht stecken hier beide drin. Paulus unterstreicht die Gewissheit, die wir im Blick auf Gott haben. Wir beten zu Gott als vollgültige Familienmitglieder und zwar nicht verdruckst und hinter vorgehaltener Hand um Dinge, die wir brauchen, sondern wir rufen ihn freimütig an. Wir begegnen Gott mit Ehrfurcht, aber nicht mit Angst, die uns auf Distanz hielte. Und diese Gewissheit legt Gott uns durch seinen Heiligen Geist in unser Innerstes. Vers 16. Der Heilige Geist bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir wirklich Gottes Kinder sind. Also ihr müsst euch das mal vorstellen. Also wir reden hier von einer Beziehung von so kleinen Menschen wie wir zu einem unendlichen Gott. Da kann man sich jede Menge vormachen. Und jetzt ist ja das Hauptthema hier Heilsgewissheit. Woher weiß ich, dass ich mir das nicht alles einrede? Woher kann ich gewiss sein, dass das hier nicht so eine Versammlung, sagen wir mal, von Anonymen sonst wie, ne? Also dass wir so eine Art Gruppenneurose prägen. Wir erträumen uns so einen lieben Vater im Himmel, und weil das nicht so einfach ist, das nur persönlich zu glauben, treffen wir uns regelmäßig und bestätigen uns dann in dieser Art Neurose. Wer garantiert euch, dass es nicht so ist? Gott durch sein Wort. Der Heilige Geist bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir wirklich Gottes Kinder sind. Also merkt ihr den Gedanken? Ja, wir selber lesen Gottes Wort. Wir lernen es auswendig. Wir eignen uns Bibelverse an. Wir wollen auch auf diese Weise gewiss sein, dass Gott unser Vater ist. Aber Paulus gibt uns hier den wichtigen Hinweis: Wenn wir wirklich Frieden mit Gott haben, Gewissheit haben, Freude über Gott haben, dann ist das letztlich der Vorgang, dass Gott, der Heilige Geist, uns Anteil gibt an seiner Freude über Gott, an seiner Erkenntnis des Vaters und des Sohnes. Und wir brauchen diesen Beistand des Heiligen Geistes, weil Glaube und Heilsgewissheit, das stünde auf tönernen Füßen, wenn es von uns und unserem inneren Leben abhängig wäre. Der Heilige Geist macht uns gewiss, dass wir Gottes erbberechtigte Söhne und Töchter sind. Also, und was ist das für ein Erbe? Also, es ist ein ewiges Leben, ewige Gemeinschaft mit Gott, innigste Gemeinschaft mit Gott für immer. Und zwar fängt das schon in diesem Leben an. Was schenkt uns Gott schon in diesem Leben, wenn es um Heilsgewissheit geht? Er schenkt uns vor allen Dingen Vorfreude auf die Vollendung. Und diese Vorfreude erweist sich darin als echt, dass wir auf dem Weg zur Vollendung bereit sind, geduldig auszuharren. Und darum geht es Paulus im dritten Punkt. Gott schenkt dir im Blick auf die Vollendung Vorfreude und Geduld. Römer 8, die Verse 18 bis 25 lese ich uns. Denn ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Denn das sehnsüchtige Harren der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Denn die Schöpfung ist der Nichtigkeit unterworfen worden, nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin, dass auch selbst die Schöpfung von der Knechtschaft der Vergänglichkeit freigemacht werden wird zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung zusammen seufzt und zusammen in Geburtswehen liegt bis jetzt. Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben, auch wir selbst seufzen in uns selbst und erwarten die Sohnschaft, die Erlösung unseres Leibes. Denn auf Hoffnung hin sind wir errettet worden. Eine Hoffnung aber, die gesehen wird, ist keine Hoffnung, denn wer hofft, was er sieht? Wenn wir aber das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir mit Ausharren. Vers 17 hat Paulus gesagt, dass wir uns als Miterben von Jesus Christus erweisen, wenn wir bereit sind, in diesem Leben so zu leiden, wie auch er gelitten hat. Und mit diesen Leiden bezieht Paulus sich auf zwei Bereiche. Als Christen erleiden wir all das, was Nichtchristen auch erleiden: Vergänglichkeit, Krankheit, Tod, den zeitlichen Tod. Was wir zusätzlich als Christen noch erdulden müssen, sind Anfeindungen des Glaubens wegen. Die könnten wir uns ersparen, wenn wir einfach das Bekenntnis zu Jesus Christus unterm Teppich halten. Aber als Christen zeigen wir uns mehr oder weniger bereit, auch diese Form von Leiden zu erdulden. In der Gegenwart also sind diese Leiden da. In der Zukunft ist die Vollendung. Und es ist diese Spannung, die Paulus in den Versen 18 bis 25 erläutert, und zwar hinsichtlich dieser Frage: Wie sind die jetzigen Leiden und die zukünftige Herrlichkeit gegeneinander abzuwägen? Und die grundlegende Antwort gibt Paulus in Vers 18. Die gegenwärtigen Leiden fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit nicht ins Gewicht. So schwer sich Leiden in diesem Leben auch anfühlen mögen, sie sind klein im Vergleich zu der kommenden Herrlichkeit. Und das ist jetzt die Hauptbetonung, die Paulus hier auch setzt. Gott schenkt uns schon in diesem Leben einen ausreichenden Vorgeschmack auf die Vollendung. Ansonsten müssten wir in den Leiden dieses Lebens verzweifeln. Aber so, dadurch, dass Gott uns einen Vorgeschmack gibt, weckt er in uns Vorfreude und Sehnsucht auf die Vollendung. In den Versen 19 bis 25 erläutert Paulus dann die Aussage aus Vers 18: Weil die Vollendung in der Zukunft liegt, müssen wir geduldig darauf warten, dass sie sich erfüllt. Und dann teilt Paulus das grob in zwei Bereiche auf. Er spricht von der Sehnsucht der Schöpfung, wozu wir nicht mehr zählen. Das ist die Mitschöpfung, Tiere, Umwelt. Darüber spricht Paulus in den Versen 19 bis 22. Er spricht von der Schöpfung wie von einer Person. Zum Beispiel wie in den Psalmen, ne? Psalm 98, Vers 8, die Ströme sollen in die Hände klatschen und die Berge vor Freude in Jubel ausbrechen, ist eine bildliche Redeweise. Aber irgendwie ist sie auch ein Hinweis darauf, dass Schöpfung und Mensch zusammengehören. Gott will seine Herrschaft über eine ganze Schöpfung ausüben. Menschen, Tiere, Pflanzen und Dinge. Die alte Schöpfung wartet darauf, dass die Christen in die vollkommene Herrlichkeit eingehen. Ich finde, das ist ein schönes Bild. Also wir als Christen wissen ja, es gibt die Vollendung, wenn Jesus wiederkommt. Dann werden wir leiblich von den Toten auferweckt. Und die Schöpfung freut sich mit uns. So stellt Paulus das hier dar. Und offensichtlich gibt es eine Verbindung. Ich verstehe diesen Hinweis von Paulus tatsächlich so, dass es für die gesamte Schöpfung so eine Art Erneuerung geben wird. Das ist unter Christen auch unterschiedlich beantwortet, die Frage, also wie verhält sich die alte Erde, die alte Schöpfung zur neuen Schöpfung? Also da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man sagt, also von der alten Schöpfung bleibt nichts übrig, das kommt alles in den Abfalleimer. Und das, was dann neu kommt, ist komplett neu, hat keine Verbindung zum Alten. Ich halte die zweite Sichtweise für naheliegender, dass es nämlich ähnlich ist wie bei der leiblichen Auferstehung. Wenn es dann noch einen alten Leib gibt, wie bei Christus, dann wird dieser alte Leib verwandelt in den neuen Leib. So stellt Paulus sich das auch vor. Wenn Menschen, die bei der Wiederkunft von Jesus noch leben, dann wird ihr Körper, ihr Leib verwandelt werden in den neuen. Und die anderen werden auferstehen. Aber auch da wird es bildlich dargestellt als ein herausgerufen werden aus den Gräbern, da wo man begraben worden ist. Es gibt natürlich Fragen, die kann man kaum beantworten. Wie ist es jetzt bei Menschen, die schon 2000 Jahre tot sind oder die vom Krokodil gefressen worden sind? Ja, also das ist für Gott kein Hindernis. Es gibt auf jeden Fall die Kontinuität der Person. Ja, die Schöpfung ist Vers 20 der Nichtigkeit unterworfen worden und Paulus bezieht sich hier auf den Sündenfall. 1. Mose 3. Unser aller Vorfahren, Adam und Eva, haben sich im Garten Eden geweigert, sich der gnädigen Herrschaft Gottes unterzuordnen. Und dann hat Gott verfügt, dass sie sterben müssen. Er hat es ihnen vorher angedroht. Seither müssen alle Menschen den zeitlichen Tod erdulden. Was ist der zeitliche Tod im Vergleich zum ewigen Tod? Man kann es vielleicht so sagen, der zeitliche Tod markiert den Punkt, wo sich die Ewigkeit eines Menschen entschieden hat. Wenn ein Mensch bis zu seinem Tod, also er hört das Evangelium wieder und wieder und er verweigert sich ihm, dann geht er am Ende verloren. Der zeitliche Tod ist eine Warnung, eine Mahnung an jeden Menschen. Überlege dir, was auf dich zukommt, wenn du dich vor Gott verantworten musst. Bringe dein Leben ins Reine mit Gott, solange du Gelegenheit hast. In den Versen 23 bis 25 geht Paulus auf die Sehnsucht der Christen ein und auf die Hoffnung und das Ausharren. Vers 23 schreibt er, auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes empfangen haben, sehnen uns nach der vollen Erfüllung dessen, was unsere Sohnschaft beinhaltet, nämlich die Erlösung unseres Leibes. Auch das ist so eine Frage, die uns als Christen bewegt, auch bei der Art und Weise, wie wir Gottesdienst feiern. Wir wollen irgendwie zwei Dinge sinnvoll beieinander haben. Wir wollen der Freude über Gott Ausdruck verleihen. Das ist das eine. Aber wir wollen auch zum Ausdruck bringen, dass wir Gott fürchten, dass wir große Ehrfurcht haben und dass wir keinen anderen Gott lieben und verehren wollen als diesen wunderbaren, herrlichen Gott. Und da kann man auf der einen oder auf der anderen Seite vom Pferd fallen, nicht wahr? Wenn wir das jetzt auf uns persönlich anwenden, also wie bringen wir Vorfreude an Gott und das Ausharren in Geduld sinnvoll miteinander in Verbindung? Also das Erste, wir sehnen uns nach der Vollendung, weil wir den Geist als Erstlingsgabe empfangen haben. Bei dieser Deutung ermöglicht die Gegenwart des Geistes eine echte Hoffnung und Vorfreude auf die Vollendung. Und meines Erachtens ist das, also ich komme ja so ein bisschen rum, eher durch konservative Gemeinden, sagen wir mal reformatorischer, reformierter Prägung. Ich sehe die Tendenz mancher reformierten Kreise zum Lachen eher in den Keller zu gehen. Dass man sehr zurückhaltend ist, also seiner Freude über Gott einen offenen Ausdruck zu geben. Und ich finde, das ist schade. Man kann niemanden zwingen, ne? Aber es sollte auch niemandem verboten werden, wenn er diese Freude hat und sie zum Ausdruck bringen will. Also eine lebendige Vorfreude auf die Vollendung. Aber es darf dann nicht dazu führen, dass wir, wenn wir Gottesdienst feiern, in so ein Reich der Fantasie begeben. Also wo wir quasi absehen von unserem irdischen Leben und nicht wirklich die Dinge auch vor Gott bringen, die uns gerade belasten. Deswegen, das ist die zweite Beobachtung, die ich in fast allen Gemeinden mache. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Christen können kaum noch klagen. Jetzt habe ich gehört, Philipp, du hast eine Predigtreihe durch den Psalter. Und wenn eine Sache bemerkenswert ist an dem Psalmenbuch, ist die Klage. Also Menschen, Gott lädt uns allen ein, er lädt euch ein, wenn ihr größte Not habt, euer Herz vor ihm auszuschütten, zu klagen. Wenn man manche Psalmen liest, denkt man, das ist ja fast dreist, wie sich der Beter Gott nähert. Aber es ist wunderbar, dass Gott selber diese Psalmen inspiriert hat, damit wir wirklich vor Augen haben, Gott will, dass wir mit all unserer Not zu ihm kommen. Ja, wenn wir sagen, dass wir Heilsgewissheit haben, bringen wir zweierlei zum Ausdruck. Wir sind zum einen von einer festen Hoffnung und Vorfreude erfüllt und zum anderen sind wir bereit, Schwierigkeiten zu erdulden. Manchmal seufzen und sehnen wir uns, weil die Vollendung noch nicht da ist, aber wir verzweifeln nicht gänzlich, weil Gott uns durch die Gegenwart seines Geistes, der uns auf Christus hinweist, gehalten werden. Gott schenkt dir im Blick auf die Vollendung Vorfreude und Geduld. Wie spät haben wir es eigentlich? Ich habe noch einen vierten und letzten Punkt. Der Heilige Geist betet an deiner Stelle zu Gott, sodass du alles, was du nötig hast, empfängst. Die Verse Römer 8, die Verse 26 und 27. Ebenso aber nimmt auch der Geist sich unserer Schwachheit an, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie es sich gebührt. Aber der Geist selbst verwendet sich für uns in unaussprechlichen Seufzern. Der aber die Herzen erforscht, weiß, was der Sinn des Geistes ist, denn er verwendet sich für Heilige Gott gemäß. Paulus hat in den Versen vorher deutlich gemacht, dass wir Christen auf Hoffnung hin gerettet worden sind. Wir warten auf die Vollendung der Herrschaft Gottes. Diese Wartestellung nötigt uns ab, dass wir im Glauben ausharren. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass wir ausharren, weil wir von Hoffnung erfüllt sind. Und daran knüpft Paulus in Vers 26 mit einem Ebenso an. Also zusätzlich zu der Hoffnung, die wir haben, kommt der Beistand des Heiligen Geistes hinzu, sodass wir in unserer Gewissheit noch mehr gestärkt werden. Er steht uns in unserer Schwachheit bei. Und Paulus spricht hier von unserer Schwachheit im Gebet. Offensichtlich geht Paulus davon aus, dass wir alle im Gebet schwach sind. Welche Schwachheit ist das hier, die Paulus vor Augen hat? Wir wissen oft oder meistens nicht, worum wir Gott in konkreten Dingen bitten sollen. Und Paulus setzt hier voraus, dass wir ein lebendiges Gebetsleben haben, also dass wir Gott konkrete Anliegen immer wieder vorbringen, also dass wir nicht nur schier gleichgültig in einer Art und Weise beten, Herr, dein Wille geschehe, Amen. Also es gibt so einen, ich sag mal so, einen Missbrauch des Vaterunsers, indem man sich einfach nur sagt, also ich pro forma bete ich dieses Gebet regelmäßig, aber mit den Anliegen bin ich innerlich eigentlich gar nicht erfüllt. Also ich würde, was die Schwachheit anbetrifft, diese zwei Dinge zusammen sehen. Wir wissen oft in konkreten Dingen nicht, was ist jetzt genau das, worum Gott gebeten werden will. Und manchmal fehlt uns auch die Dringlichkeit in unserem Herzen. Also Martin Luther hat mal dieses Bild gebraucht. Also er will das Gebet veranschaulichen, bei dem wir oft schwach sind. Er spricht von einem Wanderer, der ist unterwegs im August und sieht einen Birnenbaum und da hängt oben noch eine leckere Birne. Er sagt sich, oh, die hätte ich gerne. Er sucht sich einen Stock, er wirft dreimal und trifft die Birne nicht und sagt sich dann, ist auch egal. Die Gefahr ist, dass es uns ähnlich gehen kann im Gebet. Dass wir sagen, okay, ich bete jetzt Gott zu Gott in konkreten, dringlichen Anliegen, dreimal, viermal und irgendwann ist auch egal eigentlich. So nach dem Motto, ich glaube, ich muss mir selber helfen. Oder mir hilft keiner. Also das sind so die Schwachheiten, die uns als Christen befallen können. Und hier ist es ein Segen, dass Gott selbst unser Gebet und die Wirksamkeit unseres Gebetes in seine Hand genommen hat. Es ist ein bemerkenswerter Gedanke, den Paulus hier entfaltet. Der Heilige Geist tritt angesichts unserer Schwachheit vor Gott, den Vater, für uns ein. Das heißt, er betet stellvertretend für uns. Und zwar, Vers 26, mit Seufzern, die ohne Worte sind. Und es sind hier Seufzer des Heiligen Geistes gemeint. Er seufzt nicht bloß mit uns, mit unseren Seufzern, sondern er bringt seine eigenen Seufzer anstelle von uns zu Gott. Gott ist mit seinem Heiligen Geist wirklich bei uns in unserer Schwachheit. Gerade dann, wenn wir beten, ist der Heilige Geist kein bloßer Zuschauer. Oder er ist nicht nur der, der ein rechtes Gebet bewirkt, sondern er ist sowas wie ein Gleichrichter. Alles, was nicht passt in unseren Gebeten zu Gott, die macht er, wenn man so will, erhörbar. Nochmal, der Heilige Geist tritt mit Seufzern für uns ein und die Seufzer sind seine eigenen. Er betet in uns und für uns mit Seufzern und zwar auf eine Weise, die wir nicht mitbekommen. Seufzer sind es von unserer Perspektive aus Dinge, die wir nicht in Worte fassen können. Zwischen dem Heiligen Geist und dem Vater ist es aber eine klare Kommunikation. Das ist wahrscheinlich das, was Paulus hier sagen will. Also da ist was, da findet was statt, das kriegst du nicht mit, zwischen dem Heiligen Geist und dem Vater. Der Heilige Geist, der in dir wohnt, nimmt deine Anliegen, deine Schwachheit und breitet deine für dich relevanten Anliegen vor Gott aus, sodass du dann zur rechten Zeit von Gott das empfängst, was du brauchst. Von vielen Dingen wusstest du nicht, dass du sie brauchst. Aber der Heilige Geist hat sie für dich erbeten. Also ich finde, das ist ein wunderbarer Gedanke. Wir reden sehr viel zu Recht. Christus ist unser Stellvertreter. Der hat sein Leben für uns gegeben. Durch seine Gerechtigkeit werden wir gerecht gesprochen. Und wenn es ums Gebet geht, dann haben wir auch so einen Stellvertreter. Das ist der Heilige Geist. Wir müssen unsere Anliegen nicht erst sorgfältig sortieren und präparieren, bis sie möglichst hundertprozentig erhörbar sind. Ja, Heilsgewissheit, liebe Geschwister, das war das Thema der Predigt. Der gekreuzigte und auferstandene Herr Jesus Christus, der ist zum Herrn aller Herren erhoben worden. Vom Himmel aus sendet er im Auftrag des Vaters den Heiligen Geist und der sammelt aus allen Völkern die Gemeinde, zu der du dich zählen darfst, wenn du an Jesus Christus als deinen persönlichen Herrn und Retter glaubst. Wenn dein Leben Jesus gehört, dann hat Gott, der Heilige Geist, in dir Wohnung genommen. Er bleibt bei dir bis in Ewigkeit. Er schenkt dir das neue Leben unter Gottes gnädiger Herrschaft. Er macht dich gewiss, dass Gott dein Vater ist. Er schenkt dir im Blick auf das ewige Leben große Vorfreude und Geduld in mancherlei Leiden. Ja, du selbst betest regelmäßig zu Gott, dem Vater. Du bist dir gewiss, dass Gott dein Vater ist, aber in allen Schwachheiten, die dir noch anhängen im Gebet, vergewissert Gott dich, dass der Heilige Geist dein Stellvertreter ist. Liebe Geschwister, wir sind wirklich glücklich zu preisen. Der dreieinige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, der hat unser Heil zu unserem Glück in seine Hand genommen. Amen.